Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge haben wir Hannes Hahus zu Gast, aka Power Hannes. Und weil wir viele Fragen von euch bekommen haben und viele Themen mit Hannes bequatschen wollten, haben wir die Aufnahme zweigeteilt. In der heutigen Folge geht es vor allem erstmal darum, Hannes kennenzulernen. Wie ist er zum Powerlifting und zum Coaching gekommen? Wie beschreibt er selbst seinen Trainingsplanungsansatz, seine Trainingsphilosophie? Wir sprechen über High Reps in Reserve, Load Caps, Shaco und viele weitere Themen. Bevor sich das Intro jetzt aber viel zu lange zieht, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem ersten Teil der Aufnahme mit Hannes Hahus. Hallo und herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Paul und ich sind heute nicht alleine. Ich glaube, die letzte Folge, in der wir einen Gast hatten, ist schon ein bisschen her. Wir haben uns ja von Q&A-Folge zu Q&A-Folge so ein bisschen lang gehangelt. Und jetzt haben wir einen Gast hier, den Hannes. Und ich habe es vergessen, im Vorhinein nochmal fragen, Hannes. Verdammt, wie heißt du denn mit Nachnamen? Wie spricht man das aus?
Hahus.
Hahus.
Also es wird sehr oft Hahus ausgesprochen, okay, Weil es UE ist, aber Hahus ist richtig. Das ist irgendwie, mein Dad sagt immer, das ist westfälisches Ü.
Okay.
Oder Hus. Also,
Also den Hannes Hahus haben wir heute zu Gast. Ja, genau. Oder einfacher den Power Hannes, natürlich.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
So kennen dich, glaube ich, die meisten. Und also viele von unserem Podcast, die den hören, kennen dich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen. Ich würde trotzdem noch mal ein paar Momente dafür nutzen, dich ein wenig mehr kennenzulernen. Sowohl ich selber, Paul, als auch die ZuhörerInnen. Und würde einfach mal erstmal fragen, so, wer bist du, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Powerlifting gekommen?
Ja, also das ist ganz lustig. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen das Mittelding von auf der einen Seite Instagram-Coach, weil ich ein bisschen was mache. Aber ich glaube, auf Instagram bin ich nicht so bekannt wie zum Beispiel hier die Bench Boys oder so. Und andererseits aber auch nicht so unbekannt wie zum Beispiel Hendrik oder Max Eisen, die einfach wirklich fast gar nichts posten. Mhm. Ja, also ich bin der Power Hannes, ich mache jetzt Coaching seit ungefähr 5 Jahren. Ich glaube, KDK, wie bin ich zum KDK gekommen? Lustige Geschichte, der jetzt das Lifting macht, mit dem war ich in einer Klasse, Stufe in der Schule, der Tony Henke. Ja, wir waren immer zusammen im Gym, als wir so 15, 16 waren. Und dann, früher hieß er noch mit Tim im Gym und hatte einen YouTube-Kanal. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Oh ja.
Aber es gibt jetzt auch einen anderen mit Tim im Gym oder so, der irgendwie bekannter Influencer ist und irgendwie ist er ein Athlet oder so. Ah. Auch ganz lustig. jedenfalls habe ich wirklich wie der letzte Bro trainiert. Immer schwer und falsch. Aber halt sehr ambitioniert und ich hatte immer richtig Bock. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe Fußball gleichzeitig gespielt und ich war 6-mal die Woche im Gym. Heißt, nach dem Fußballspiel bin ich erstmal ins Gym gefahren.
Perfekt.
Auch sehr, sehr gute Idee, was Verletzungsrisiko ist. Also das habe ich irgendwie 3-mal durchgehalten. Dann hatte ich Leiste und dann habe ich nicht mehr vernünftig Fußball gespielt, sondern mich mehr aufs Gym fokussiert. Jedenfalls, der hat dann dieses gute Buch Stärker, Breiter, Schneller von Frank Teger. Ich weiß nicht, ob ich das was sage.
Ja.
Gelesen. Und der war dann halt sehr auch in das andere Extrem vielleicht, also weniger nur ballern, aber dafür auch wenig ballern, mehr sehr technikbedacht, leichtes Gewicht, sich nicht richtig angestrengt, aber ich war dann halt so, okay, na gut, ich weiß noch, das war ein Silvester, ein Neujahrsvorsatz, ich lerne jetzt tiefe Kniebeugen. Weil ich habe halt hochgebeugt, wie man es kennt. Aber auch nur alle 3 Wochen oder so. Aber ich habe dieses Buch gelesen halt. Und da gab es so 3 Pläne drin. Einmal so irgendwie barbar stärker werden, dann irgendwie so ein Hybrid-Plan und dann einmal so ein Ästhetik-Plan. Und da habe ich so gemerkt, okay, das liest sich für mich jetzt am besten der Barbar. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, stärker werden, das ist jetzt so mein Ding. Das war auch irgendwie eine Kurzschlussreaktion, über die ich nicht richtig nachgedacht habe. Aber dann habe ich halt Tim gesagt, okay, kannst du mir mal beibringen, wie man denn tief Kniebeugen macht? Und dann, ich weiß nicht, ich habe sogar das erste Mal, als ich dann tief gebeugt habe, habe ich irgendwie so 95 mal 8 gebeugt oder so. Und das war dann in so einem Commercial Gym. Und da hat halt niemand 100 gebeugt, weil niemand auch Kniebeugen überhaupt gemacht hat. zu dem Zeitpunkt noch. Also die Leute haben gebencht und dann waren auch ein paar Stoffer, die haben 180 gebencht. Aber niemand hat so richtig Kniebeugen gemacht und dann konnte man sich da schon so voll geil fühlen, wenn man fast 100 bewegt hat. Und das war auch, glaube ich, so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, okay, ja cool, stärker werden, das machen irgendwie nicht so viele, auch in diesen Übungen. Und das habe ich dann irgendwie gefeiert und dann habe ich das weitergemacht und dann bin ich irgendwann auf Pascal und Lars gestoßen und habe die so verfolgt und ich war auch der größte Pascal-Fanboy, den es so gab, glaube ich, damals. Mit Vadim. Ich weiß nicht, ob ihr euch
daran erinnert. Oh, ich kann mich auch noch
an. Grüße gehen raus an PR-Hunter.
Ich glaube, der macht gar nichts mehr mittlerweile, oder?
Also ich weiß nicht, ob der nichts postet oder nichts mehr macht. Aber
doch, der trainiert noch. Ich habe tatsächlich einen Athleten, der war eine Zeit lang in Koblenz.
Ja.
Und der trainiert, glaube ich, auch noch in Koblenz im Stahlwerk. Der ist wohl noch gut am Start, aber postet soweit wohl nicht mehr viel.
Ich glaube, das war so Peak Pascal Fanboy sind wir damals, die Story von Vadim, als Pascal sich den Arm gebrochen hatte, da war irgendwie ein eingerahmtes Foto von Pascal mit einem Kilo für Kilo Shirt und einem Armbändchen mit einer Kerze, mit so einer Trauerkerze davor angezündet. ich glaube, das war so der Höhepunkt dieser Reise.
Ich weiß nicht, ob das nicht schon an Religion vielleicht. Also so ganz so krass war ich nicht, aber ich war schon, also ich bin dann auch aus NRW zu dem Open Gym Day zum Never Quit gefahren. Also zu dem Gym, was Pascal hatte. Und da habe ich dann mehr so, okay, es gibt ja auch noch andere Powerlifter, man hat direkt connected. War eigentlich ganz cool. Was mich dann da auch dazu entschieden lassen hat, als ich mein FSJ, also nach dem Abi, also da war ich noch in der 12 und habe mein Abi gerade gemacht und dann war ich ein bisschen lost, nachdem ich halt mein Abi gemacht hatte, wie das so ist, wusste nicht, was ich machen will, habe ich ein FSJ machen wollen, alle meine FreundInnen sind irgendwo weggezogen und ich dachte mir, ja, okay, dann machst du dich auch auf den Weg und dann habe ich gedacht, okay, ich mache einfach ein FSJ in Flensburg, da kenne ich schon ein paar Leute, da ist Powerlifting irgendwie größer als in meinem Cleverfit. Ja, und das war auch eine sehr richtige Entscheidung, glaube ich, im Nachhinein, also da war ich auch sehr, sehr, sehr drin im Athletendasein. Also viel zu drin. dass ich danach auch schön erstmal einen Burnout abgeholt habe. Also ich habe teilweise, ich kann es ja jetzt einfach so sagen, ne, ich habe teilweise nicht 8 Stunden geschlafen gehabt. Und dann bin ich halt am nächsten Tag nicht zur Arbeit gegangen. Und habe einen gelben Schein abgeholt. Weil ich sonst nicht mein Powerlifting-Training
probiert habe. Invested, ja.
Also das war ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also ich habe auch immer, also ich musste dann meistens für das FC, das war auch wirklich brutal, ne? Also man musste immer 5 Uhr aufstehen und dann erstmal oder 4.30 Uhr aufstehen, 5 Uhr die Kinder buxieren, was man auch eigentlich gar nicht durfte. Der kam einmal so jemand vom FSJ, von der Oberstelle und hat uns so gesagt, ja, also dieses, dass ihr hier die Kinder transportieren sollt, also es war in so einem Kindergarten und so ein integrativer Kindergarten, das war auch ganz cool. Jedenfalls, der meinte zu uns so, ja, das ist jetzt eine Grauzone, dass ihr das dürft, eigentlich solltet ihr mal mit eurer Chefin reden, dass ihr das nicht mehr machen sollt. Also war ganz nice, war auch halt, ist ja klar, das waren alles so FahranfängerInnen, mit so einem großen Transporter, die natürlich auch gerne mal in der Woche gefeiert haben und dann mit 3 Stunden Schlaf die Kinder gefahren sind und dann halt nach einem 8 Stunden Arbeitstag nochmal genau das gleiche rückwärts. Und ich habe auch, also im Nachhinein wirklich, das war wirklich schlimm und deshalb, das hat natürlich auch damit reingespielt, dass ich dann vielleicht mal, wenn ich nicht genug geschlafen habe, nicht zur Arbeit erschienen bin. Und zwar nicht nur das Powerlifting-Training, aber auch. Aber dann halt Sekundenschlaf mit Kindern hinten im Auto ist nicht so nice. Und das war nicht nur ich, das haben mir alle berichtet. Ja, jedenfalls war das eine sehr disziplinierte, dedicated Phase in meinem Athletendasein, wo ich dann auch irgendwann halt angefangen habe, oder davor habe ich schon angefangen, so Trainingspläne für Leute zu schreiben, weil mich das einfach sehr, sehr interessiert hat. Also für FreundInnen umsonst, wie man eigentlich denke ich, als Coach ganz gut einsteigt.
Ja.
Und dann war es halt einfach so, dass ich mich da immer mehr weitergebildet habe. Dann habe ich irgendwann, also ich war bei einem guten Buddha im Coaching und dann nach der DM 2018, glaube ich, die ich damit gemacht habe bei den Junioren in der 74er, auch viel zu groß für ganz schlimme Erfahrungen mit dem Watercut gemacht und so. Also ich habe beim Wettkampftag, aber das war auch ganz schlimm, dass das Postway in Meal waren 10 Nutella-Toasts. Nachdem ich 24 Stunden nichts gegessen und getrunken habe. Also das würde ich niemandem so empfehlen. Also, obviously, würde ich auch niemandem so reinschreiben mehr. Also hätte ich auch niemandem so reingeschrieben, aber ne? Viel zu risikoreich, bla bla bla. Aber diese Erfahrung ist ja auch gut gemacht zu haben, weil ich kann, meine Leute können jetzt aus meinen Fehlern lernen. So, ne? Und dann bin ich zum Joey Flex gewechselt, war da ein halbes Jahr, konnte mir das nicht mehr leisten, weil ich habe dann halt auch 120 oder so von meinen 500 Euro, die ich habe als FSJler,
ja, habe
dann noch 300 Euro für eine Wohnung bezahlt. So 120 Euro hast du für mein
restliches Leben. Dude, Joey, ich kann gar nicht mehr essen, perfekt.
Ausgegeben für einen Coach. Im Nachhinein war das gut, weil ich habe mich da sehr, sehr weiterbilden können. Aber an sich war das natürlich keine Entscheidung, die ich irgendjemandem raten würde, so mehr als ein Sechstel oder ein Fünftel von dem, was man zur Verfügung hat, für einen Coach auszugeben. Gerade wenn man so wenig hat, ne? Mhm. Ja, jedenfalls habe ich mich da dann... Und dann war es halt so, dass ich auch mehr Leute kennengelernt habe, die dann gesagt haben, hey, würdest du mich vielleicht auch coachen? Und dann hatte ich Glück, wie das ja so ziemlich alle großen Coaches irgendwann mal gehabt haben müssen, einfach, dass Suse, meine Ex-Freundin, die ich dann auch gecoacht habe, sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark wurde. Das dann dazu geführt hat, dass vermehrt Anfragen reinkamen. Ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich kann jetzt Geld dafür nehmen.
Ja.
Und das so auch weiterführen. Es war dann irgendwann so, dass, also ich glaube, dann habe ich halt auch, ich weiß noch, dass Paul, du mir das gesagt hast, glaube ich auch, auf dem, was war das, dieser erste Dedicated Sports Cup, glaube ich.
Three Nations war das, ja.
Three Nations,
war das Three genau. Nations? Ja, ja, ja.
Hannes, du solltest mal dein Teddy-Coaching bewerben oder so. Irgendwie sowas hast du gesagt. Weil ich habe damals irgendwie 50 oder 30 Euro genommen. So.
Hannes, so, ich brauche nur 500 Euro im Monat zu leben. Zahlt mir nur 50 Euro.
Das reicht und dann erstmal wieder Joey schreiben.
Ja, ich habe mir halt gedacht, ich bezahle für hier den wahrscheinlich erfolgreichsten Coach der Welt 120 Euro. Wer bin ich denn, dass ich in die Richtung überhaupt nehmen kann? Das hat sich ja zum Glück auch etwas weiterentwickelt. Natürlich ist die Preiskultur gerade in Deutschland noch weiter davon entfernt, irgendwie so zu sein, dass man davon leben kann, wenn man anfängt oder nicht ganz fortgeschritten ist als Coach.
Ja,
aber dann habe ich halt das mehr beworben und dann kamen auch mehr Leute auf mich zu, wie das halt so ist. Und inzwischen ist es halt so, dass, also ich würde sagen, die und das war auch immer so, die größte Anfragequelle, sage ich mal, ist immer noch bei mir Mund-zu-Mund-Werbung, dass Athleten, AthletInnen, die bei mir sind, zufrieden sind und das dann halt einfach weitergeben. Und das ist meistens so, dass irgendjemand auf Instagram auf mich stößt und dann so der Umkreis von der Person innerhalb von den nächsten 3 Monaten dann 2, 3, 4 Leute auch auf mich zukommen.
Ja.
Das ist immer ganz cool. Aber dafür braucht man halt, also deshalb poste ich halt schon noch so alle 2, 3 Monate mal was auf Instagram, was dann vielleicht aber auch ein bisschen höheren Mehrwert hat, als wenn man jetzt sich dazu zwingt, zweimal die Woche ein Reel zu machen.
Ich hätte.
Genau, das ist so ein bisschen mein Werdegang.
Ja.
Also, weiß nicht.
Ich würde nochmal kurz nochmal nachhaken, weil du meintest, also man hat ja jetzt sehr aus der Story gehört, du warst dedicated, so was deine die eigene sportliche Laufbahn angeht. Wie sieht's heute aus? Also wie hat sich das geändert vielleicht auch?
Still recovering from burnout. Also ich ist es besser geworden und ich habe auch für mich ganz guten Umgang mit Training gefunden, aber ich bin nie auch nur allein wieder so ambitioniert gewesen, was mein Athletendasein angeht. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ich ambitioniert bin als Coach halt, ne, klar.
Ja.
Und mehr so da meine Rolle jetzt im Sport sehe. Aber also ich würde, denke ich mal, nächstes Jahr auch mal einen Wettkampf machen wollen wieder.
Was für einen?
Das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, also weiß ich nicht, ob das wirklich passiert. Aber ich bin eigentlich meistens viermal die Woche im Gym. Ernährung muss ich wirklich noch schauen, dass ich das ein bisschen geregelter hinbekomme und meine Proteinsätze und so. Aber ich habe auch Phasen, wo das wieder wirklich gut geklappt hat und dann, wenn da mal so eine DM eingeschnitten hat oder so, wo ich mir danach dachte, okay, ich bin jetzt so platt, ich will jetzt auch mich jetzt nicht zwingen, hier irgendwie wieder mehr Protein zu essen oder so, dann klappt es halt auch mal wieder nicht. Also ich muss mich für mich meinen eigenen Weg dann auch wieder richtig finden.
Ja.
Und ich würde auch sagen, dass das tatsächlich immer noch einfach mit reinspielt, dass ich da viel zu viel gemacht habe.
Ja, ja. Ich glaube, das ist halt auch so dieser Prozess, dass man eine gewisse Phase hatte, in der man halt voll drin war, ne, und wirklich alles für den Sport gegeben hat. Ich glaube, das hatten wir alle irgendwann mal.
Ja.
Und dass man sich davon halt so ein bisschen distanziert, wenn man auch dann tatsächlich auf einer gewissen professionellen Ebene andere Leute betreut. Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, es ist auch, also soweit ich weiß, gibt es auch wenige, also mir fallen wenige Coaches ein, auch im internationalen Feld, die, also auf die Masse gerechnet, die auch selber noch, sag ich mal, kompetitiv so aktiv sind, dass sie auch noch mithalten können. Ne? Ja, Bryce Lewis ist einer, der mir einfällt. Ich weiß gar nicht, genau, Sean Neujäger, halt so gerade bei den Amis gibt's ja ein paar. Ne? Aber da muss man auch sagen, da sind auch einige dabei, die zwar Coaching anbieten, wo aber halt fraglich ist, ob das auch wirklich Coaching ist oder einfach so dieses hier subscribe to my app mäßige, hier ist ein bisschen Trainingsplanung und fertig. Ne?
Ja, also die Leute würde ich gar nicht mehr zählen. Ich würde halt sagen, die erfolgreichen Coaches, die erfolgreich sind als Coach und als Athlet, waren vorher als Athlet schon erfolgreich und halten das nur und nicht umgekehrt, sie sind erfolgreich als Coach und noch auf dem Werdegang erfolgreicher Athlet zu werden
das
und werden
echt dann selten.
Ein erfolgreicher Athlet.
Ja.
Sehr in Deutschland vielleicht noch das prominenteste Beispiel, Maxi Zinner vielleicht.
Ja, wobei der ja auch viel abgibt, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest, ne, mit, dass ja Mike, dass er sein Team ja wächst und daraus wahrscheinlich eher viele Leute abgibt, so würde ich das mal meinen, schätze ich mal.
Muss ja seine Kapazitäten irgendwie freischaufeln, ne?
Der arbeitet ja auch noch so.
Ich würde gerade sagen. Ja.
Ich glaube, wenn man Vollzeit arbeitet, sollte man nicht mehr als 20 Athleten betreuen, sonst leidet die Qualität zu sehr darunter.
Safe.
Boah, selbst das finde ich viel.
Ja, voll.
ja, klar. Aber also ich würde sagen, 20 kann man vielleicht noch hinbekommen, wenn man wirklich viel Zeit da rein investiert aus seiner Freizeit und dann vielleicht nicht mehr so viel Freizeit hat. Ob das gesund ist, ist die andere Frage.
Ja.
Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen, um das Kennenlernen vielleicht mit der letzten Frage abzuschließen und dann so ein bisschen in trainingsspezifischere Fragen einzusteigen, wovon wir echt eine Menge bekommen haben. Also
eine Menge. Ich habe den letzten Podcast gehört, wo ihr dann gesagt habt, dass ihr teilweise öfters Fragen dazu bekommt. Und ich dachte mir, okay. so sehr stoße ich an. Funny. Aber also ich merke es ja in meinen DMs dann auch öfters, wenn ich irgendwie einen Athleten repost oder so.
Ja.
Aber ist halt ein bisschen schade, weil in Amerika, ich habe letztens einen Two White Lights Podcast gehört, wo dann ein Coaches Roundtable war. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sowas auch mal gehört habt. Da ist es halt einfach so, ja. Also ich trainiere, lass meine Leute immer eigentlich mit API3 in den Block einsteigen. Let's talk about it. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit. Das juckt halt niemanden. Und vielleicht sollte man sich davon mal was abschauen, vielleicht auch nicht. Muss jeder für sich beurteilen. Ne?
Ja. Also ich glaube, vielleicht um da ein bisschen was vorwegzugreifen, du kannst gleich zu einer Frage kommen, Kevin, dann ist okay.
Nein, alles gut, wir können das ja weiter aufgreifen. Ja.
Ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass viele, tatsächlich sehr, sehr viele Leute auf in der deutschen Szene einfach die Ami-Szene überhaupt nicht auf dem Schirm haben und sich damit auch nicht auseinandersetzen, was halt, also ich meine, viele haben auch einfach die Zeit nicht dafür, das muss man auch mal sagen. Ja. Wir sind nicht alle Vollzeit-Coaches, die sich auch bewusst die Zeit nehmen und das als Fortbildungsmaßnahme sehen, sich solchen Content auch reinzuziehen. Ja. Aber ich glaube, was ich einfach nochmal gesagt haben wollte, auch vorweg, ist so, es gibt, also ja, dein Content scheint anzustoßen bei einigen Leuten. Ich glaube, dass es da auch hin und wieder recht emotional und defensiv werden kann. Aber das wird's hier heute nicht. Also ich glaube, ja, und das, hatten wir auch schon in der Krafthalle da bei der Eröffnung drüber gesprochen. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir da viel näher aneinander, als man jetzt von außen denken
mag. Auf jeden Fall. Die Leute, bei denen ich anstoße, sind nicht die großen Coaches in Deutschland. Auf keinen Fall.
Ja.
Zumal man ja auch nur, was so deine Ansätze angeht. Du meintest ja, ne, du hast auf Instagram ab und zu gibt's mal so ein paar Posts. Das meiste, was man ja mitbekommt, ist nur von deinen AthletInnen, die was reposten und dann halt eben schreiben, dass die Reps in Reserve 10 irgendwas machen. Mhm. Deswegen ist es ja vielleicht ganz nützlich, heute mal so ein bisschen detaillierter darauf einzugehen. Wie machst du es denn? Was sind so deine Ansätze und so weiter? Ja. Bevor wir aber drauf kommen, so als abschließende Kennenlernensfrage, die wir auch bekommen haben. Wie sieht denn so ein normaler Tag im Leben von Hannes aus?
Okay, wenn ich noch eine Sache dazu sagen kann, was du gerade gesagt hast, bevor ich es vergesse. Das, was gepostet wird, ist teilweise auch nicht so ernst zu nehmen. Also die Leute wissen ja, die bei mir trainieren, die machen das auch gerne. Die schreiben gerne AJA 10 hin, um Leute zu triggern. Safe. So, das sind teilweise nicht programmed AJA 10 Sachen, aber es gibt natürlich auch programmed AJA 10 bei mir. Dazu dann später mehr. Um die Frage zu beantworten, die du gerade mir gestellt hast, die ich jetzt wieder vergessen habe, kannst du sie noch kurz wiederholen.
Wie der Tag.
Wie Tagesablauf, Tag. Genau.
Falls es sowas gibt, wie normaler
Tag. Ja, normaler. Also gibt es auf jeden Fall. Ich bin Nachteule, heißt, ich nehme mir gerne abends auch Zeit zu arbeiten. Ich bin meistens so im Bereich von 6 Uhr bis 8 Uhr im Gym. Wenn ich trainiere, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Und Samstag besuche ich auch gerne meine Freundinnen in Köln. Und da nehme ich mir dann meistens den Tag nur für Nachrichten beantworten. Und ansonsten sitze ich auch jeden Tag vom Laptop. Ich teile mir das so auf, dass ich die Check-ins sonntags und montags mache. Heißt, sonntags und montags sind so meine Hauptarbeitstage. Da sitze ich dann meistens so 8 oder 6 bis 10 Stunden vorm Laptop. Je nachdem, wie viel ansteht. Nach einer DM ist das mehr, vor einer DM ist das mehr. In der Offseason ist das weniger. Dann ist es meistens so, dass ich halt in der Woche Trainingsblöcke vorschreibe. Also ich mache das so, dass ich die Trainingsplanung immer wöchentlich update, um auch neue Gewichte festzusetzen und so. Das ist das, was ich jetzt gerade als Check-ins bezeichnet habe. Mhm. Die Blöcke, die dann jeweils neu entstehen, schreibe ich in der Woche vor. Das ist dann meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann bin ich auch fertig. Und Freitag ist meistens gechillter schon. Und Samstag ist dann nochmal gechillter und den habe ich dann auch, den nehme ich mir auch als gechillten Tag vor. Ansonsten sind es halt, also nach dem Frühstück Nachrichten beantworten, dann am Laptop hocken, währenddessen Nachrichten beantworten und dann halt irgendwann möglichst zum Training und dann meistens, manchmal komme ich dann noch nicht zu, also ich beantworte ja immer Nachrichten garantiert innerhalb von 24 Stunden, heißt, wenn ich im Verlaufe des Vormittags bis zum Training Nachrichten beantwortet habe, muss ich jetzt gar nicht mehr abends unbedingt Nachrichten beantworten. Manchmal mache ich das trotzdem, weil es mich auch einfach interessiert, was so abgegangen ist. Manchmal aber auch nicht, wenn ich dann zu erschöpft bin. Aber ja, das ist ein normaler Tagesablauf von mir eigentlich. Und dann versuche ich halt, wenn ich jetzt eine Woche habe, wo ich Trainingsblöcke früh fertig bekommen habe in der Woche, dass ich dann halt mir irgendwie Blöcke, Posts vornehme, die ich vielleicht schreibe oder so. Und gerade habe ich auch 2 Kurse, die ich belege. Und die mache ich dann meistens Freitag.
Was machst du da? Genau.
Einmal den Perf-Motion-Kurs, den den, wo ja viel jetzt im Team Menschball gerade von umsetzt, sage ich mal so, was mich einfach interessiert hat. Und den, wie heißt denn der jetzt? So ein Biomechanik-Kurs, Kinetic Advantage.
Von Megan Bryanton.
Genau, glaube ich, ja. Mhm. Genau. Genau. Die arbeite ich gerade momentan ab.
Ja. Ja. Die ist echt gut. Die mag ich. Die ist auch sehr nett. Mit der habe ich mich auch schon mal ein paar Mal ausgetauscht über einzelne Themen.
Cool.
Die hat ja ihre, das war ja damals so faszinierend, die hat ja für ihre Doktorarbeit eine biomechanische Auswertung von Canadian Nationals gemacht, von jedem einzelnen Lift. Mhm. Junge, also so, ich habe einmal, wir hatten im Master Motoriklabor, mussten wir das auch mal mit so einem Standhochsprung machen, dann kriegst du ja diese komischen Dinger da an die Knotenpunkte gesetzt, dass man das auf der Highspeed-Kamera besser sehen kann. Und holy shit, so eine Auswertung, eine einzelne dauert. Aufwand, ich will nicht wissen, wie das mit wie viele tausend Versuche sind das dann insgesamt über so ein Wochenende hinweg?
Ja. Wird schon gedauert
brutal,
haben.
Ey, brutal.
Ja, krass. Okay, lass uns mal so ein bisschen, entschuldige.
Wenn man von 200 Lifterenden ausgeht, sind das halt irgendwie 1800 Versuche, ne?
Ja. Crazy. Dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen eintauchen in das Trainingsspezifische. Wir haben ja schon vorher so ein bisschen einen gewissen Grund gelegt, dass auch du mit deinen Ansätzen oder wie auch immer, da kommen wir vielleicht auch mal gleich drauf zu sprechen, so ein bisschen undoxed und viele das irgendwie komisch finden, weil das im deutschen Powerlifting halt vielleicht nicht ganz so verbreitet ist.
Ich würde jetzt noch 2 Jahre und dann ist es verbreitet.
Ja, ich würde vielleicht kannst du uns auch einen Einblick geben. Ich würde mit der Frage starten. Wie würdest du denn selber so deinen Trainingsansatz oder deine Trainingsphilosophie, was die Trainingsplanung angeht, selbst beschreiben?
Also es ist lustig, weil ich habe einmal einen Podcast gemacht, aber noch nicht so richtig. Und ich werde das teilweise auch gefragt, aber auch nicht so häufig. Deshalb habe ich das in meinem Kopf noch gar nicht so richtig ausformuliert. Ich würde sagen, die Unterschiede in der Trainingsplanung sind vor allem zu den häufigeren Ansätzen sind vielleicht, oder den häufigeren Ansätzen, die man in Deutschland kennt, sind vielleicht so ein bisschen, dass ich, glaube ich, einen größeren Wert auf Momentum lege. Und das auch wirklich den AthletInnen, die ich coache, insofern aufzwinge, dass ich dann halt viel mit festgesetzten Lastlimits arbeite, die teilweise niedriger sind, als es vielleicht anders wäre. Also ich gehe nicht hin und sag, hier diese AIA ist vorprogrammed, die musst du jetzt auch hitten, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blog schreibe, dann habe ich eigentlich immer ein Ziel im Kopf, wo man so rauskommen könnte, der jetzt auch nicht festgesetzt ist, aber ein Rahmen ist, und denke eher im Kopf zurück, wie groß können die Sprünge sein, rückwärts gedacht, und wo komme ich dann an, wenn ich in Woche 1 bin? Und dann, wenn dann der Block jeweils passiert, dann schaue ich halt, okay, Woche 1, so hat sich das Gewicht bewegt, Woche 2 ist der Sprung gerechtfertigt, und dann kommen wir, je nachdem, wie es der Block halt entsprechend läuft, am oberen Teil des Rahmens raus, am unteren Teil des Rahmens raus. Das heißt dann auch, wenn jemand vielleicht einen 5-Wochen-Block hat und in der letzten Woche AIA 2 bis 3 oder 2 ist für einen 5er, dass Woche 1 der 5er ruhig. Oder bei Raps mache ich das meistens so, dass ich in den ersten Wochen Straight Sets habe. Aber bei Singles, wenn letzte Woche ein Reihe 2 Single ist, dann kann, wenn man das zurückdenkt und jemand 300 beugt, kann die Person gerne 15 Kilo Sprünge machen, und dann ist es 5 mal 15 rückwärts minus 300, und dann hat man einen sehr leichten Start, und dann sieht der Start auch teilweise aus wie ein Reihe 8 Single, und das ist vollkommen okay. Das ist halt, das sind dann halt meistens diese Benchmark-Sätze, die den Progress mehr tracken und der mehr Testing sind im Block, während des Blocks, als tatsächlich einen Trainingseffekt beinhalten sollen. Beim Fünfer wäre das jetzt vielleicht anders, aber da ist es trotzdem, wie viel anteilig, wie viel Arbeit in den Block investieren wir in die Top-Sätze, und wieso denken so viele Leute, dass die dafür entscheidend sind, wie der Progress ist. Nein.
Ja, natürlich, nur der Single. Der Single ist das Wichtigste in dem ganzen Block.
Wenn du ein Single machst und dann hast du aber trotzdem noch 8 andere Boygesetze die Woche, ist es ja, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja eigentlich klar, dass das Entscheidende für den Trainingseffekt sind die anderen 8 Sätze. Ne? Genau. Und ansonsten bin ich, glaube ich, insofern vom Mindset, das war auch vielleicht mal anders, aber in den letzten Jahren geschiftet, dass ich eher schaue, okay, was brauche ich mindestens, um in der Minimum Effective, in der Most Effective Training Dose zu sein, sozusagen. Mhm. Also wir haben ja der Minimum Effective Training Dose, die dann halt dafür zuständig ist, dass überhaupt Progress passiert, dass überhaupt Adaptionen passieren von Woche zu Woche, und wir haben eine Maximum Recoverable Volume. Das ist das Volumen, was wir noch gerade recovern können und von Woche zu Woche Progress machen, sag ich mal.
Und dann das MAV ist so das, wo du dich dann quasi einordnen würdest.
Ja, aber da, das ist ja natürlich auch ein Bereich, also die Most Effective Dose ist natürlich auch ein Bereich, und ich versuche eher dahin zu kommen, wo die anfängt, als da, wo die aufhört. Ich schaue, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, ich schaue, was braucht jemand, und ich schaue nicht, was können wir machen, sondern was brauchen wir machen, und mache halt nicht mehr, als wir brauchen.
So. Ja, eine Rückfrage, weil ich weiß, dass die kommen wird. Ich denke, ich kann mir die Antwort vorstellen. Das hast du gerade zum Beispiel gesagt, okay, Block Einstieg beim Single mit einem Reps Reserve 8 Single. So. Mhm. Aber Hannes, wie können denn deine AthletInnen eine Reps Reserve 8 von einer Reps Reserve 6 unterschätzen?
unterscheiden. Braucht niemand. Ist ganz egal.
Danke. Also,
niemand braucht das einschätzen. Das Wichtige ist, dass es irgendwo zwischen 5 und 10 ist vielleicht, aber selbst das ist relevant, weil ich ja auch sehe, wie sich das Gewicht bewegt hat, und mir das anschauen kann und dann die nächste Woche das Gewicht bestimmen kann.
Ja.
Es ist wirklich ganz egal, ob das AI 8, 12, 5 ist.
Die Ermüdung ist sowieso so minimal von sowas.
Ja, genau.
So, da passiert ja.
Bei so hohen ADAs ist der Unterschied so irrelevant, einfach irrelevant.
Ja. Ich würde vielleicht ganz gerne eine Sache so präkludieren. Also ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung auch zu diesem High Reps in Reserve Ansatz. Was mich immer wieder verwundert bei dieser Diskussion, das gab es ja auch schon, das ist ja nicht neu. Gibt's ja schon seit einer Weile. das kam ja auch hoch bei dieser ganzen Thematik mit dem mit Low Interested Fatigue von Data Driven Strengths. Am Ende des Tages ist das eigentlich vom Grundansatz her, in der Exekution sehe ich es ein bisschen unterschiedlich, aber vom Grundansatz her ist das jetzt auch nicht so viel anders als das, was Shaco auch schon seit Jahrzehnten macht. Ja, du gehst in den Intensitäten in den Einheiten so weit runter, dass du zwar keine hohe Ermüdung innerhalb der Sätze ansammelst, sondern eben das Gesamtvolumen über die Zeit die Arbeit für dich tut. Und das ist, glaube ich, auch so von seinem Ansatz her, auch wenn man sich sein Buch anschaut, ist auch so nicht, wie du gesagt hast, nicht die Frage nach, wovon können wir uns maximal erholen, sondern was brauchen wir denn überhaupt tatsächlich, um einen produktiven Reiz zu erstellen.
Cool. Ich hatte keine Ahnung von Shaco. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Shaco war vor meiner Zeit.
Kann dir ein bisschen was schicken, wenn du willst. Das ist halt so, bei Shaco vom Aufbau her ist es halt auch so, dass du in der Regel, oder häufig, es gibt ja verschiedenste Varianten von seinen Trainingsblöcken. Ja. Aber in der Regel ist es so, up intermediate, ne, viermal die Woche, dann hast du einen Mainlift, wo du dann auch irgendwie, Dreier mit 75% oder so. Also es ist wirklich sehr niedrige Intensitäten. Da hast du zum Beispiel Beuge, irgendwie Pyramidensätze, ne, wo du mit den Wiederholungen erst runtergehst, dann wieder hoch. Dann hast du vielleicht eine Bankvariation, wo du ein ähnliches Schema hast. Und dann machst du nochmal eine Beugevariation. Ne, und dann hast du so, also das seine Rechtfertigung ist so das Simulation vom Wettkampf da sein, hast 3 Compounds hintereinander, aber halt nicht die tatsächlichen Wettkampflifts. Und dann eine, maximal zwei Assistenzlifts oder ISOs, die man noch mit einbaut. Ja. Mehr ist das nicht. Und das ist halt so, das ist das eine, was mich bei diesem Thema immer wieder frustriert, ist so, die, dass wenn Leute sich drüber aufregen, ja, das ist doch aber ne, viel zu weit entfernt vom Muskelversagen, bla bla. Diese ganze Diskussion, das wiederholt sich jetzt einfach wieder. Das hatten wir bei Shaco schon. Das hatten wir schon. So, das ist nichts Neues. Und es funktioniert wunderbar, aber es ist halt auch einfach strohlangweilig. Also wenn man nach Shaco trainiert, das ist so, du machst halt einfach denselben Shit so häufig und so, du hast kaum Variationen in den Lifts über längere Zeiträume. Du hast vielleicht irgendwie 3-4 Mal im Jahr überhaupt, dass sich ein Lift verändert. Aber es ist stumpf, aber es funktioniert. Also ich habe das auch mal 10 Monate lang gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich mag das Stumpfe. aber so, wir wissen, dass auch bei niedrigen Intensitäten wir sinnvolle Reize setzen können, eben ohne hohe Ermüdung aufbauen zu können. Das, wo ich halt bei Shaco dann nicht durchsteige, was so ein bisschen undurchsichtig ist, auch wenn man sich sein Buch anschaut, ist, wie er diese Entscheidungen trifft. Warum entscheidet er jetzt quasi einen Dreier mit 75% zu machen, statt mit 80. Also weißt du, so, da gibt's er hinterlegt keine wirkliche, keine Schemata dafür, wie er diese Entscheidung speziell für die Intensität trifft. Das ist ein bisschen undurchsichtig teilweise. Also es gab irgendwann mal so eine Tabelle, die man gesehen hat, wo man so grob, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, so eine Ermüdungstabelle, wo es dann so einen Ermüdungskoeffizienten nach Prozent und Reps in Reserve gab oder sowas, die Richtung. Aber wie er das benutzt, ist auch unklar. Also das wollte ich nur schon mal so vorweggenommen haben. So dieser Ansatz mit hohen Reps und Reserves im Training zu arbeiten, ist keinesfalls neu. Wir wissen, dass das funktioniert. Also da braucht man, das ist so. Ich glaube, viele Leute wehren sich dagegen, weil sie einfach so diese stumpfen Herangehensweisen von RTS und von Juggernaut gewöhnt sind, wo du dich halt mit Mainlifts teilweise, gerade bei Juggernaut AI hatten wir schon wunderbare Beispiele hier im Podcast auch, wo man sich teilweise halt totknüppelt mit Reps und Reserves 2 Sätzen, oder auch von Renaissance, die Sachen. Wenn die mal was Richtung Powerlifting gemacht haben, dass das im Kontrast halt so krass anders wirkt, aber ist es eigentlich auch nicht. Also es ist ein bisschen anders von der Herangehensweise, weil man halt mit niedrigeren Intensitäten arbeitet, aber man kann ja trotzdem sehr gute Reize setzen.
Voll. Und ich glaube auch so ein Ding, sorry Hannes, würde ich nochmal kurz mit einwerfen, wie so viele Leute da vielleicht auch so ein bisschen nicht ein Problem dahinter sehen, aber das vielleicht so, wie du schon meintest, Paul, anders ist, als wie sie es sonst so wahrnehmen bei anderen Leuten, ist auch einfach so, der Sport hat sich ja zumindest jetzt so Powerlifting Deutschland ja so Richtung 2017, 18, 19, 20 so entwickelt, würde ich mal sagen. In diesem Zeitraum gab es ja auch gewisse, ich nenne sie jetzt mal Influencer, wie auch immer, ob es jetzt ein Eric Helms ist oder was auch immer, ne, so 3DMJ und so weiter, die ja sehr dann das Thema wissenschaftlich aufgearbeitet haben, vermehrt. Und da waren es ja in der Regel, wenn es da um Studien ging, die sich angeschaut haben, wie weit man von Muskelversagen entfernt trainieren kann. In der Regel ja immer so Ranges ab 6. Es hat also fast immer alles ab 6 angefangen, RP 6. Also wenn wir jetzt von der RP davon ausgehen. Also es ist für viele so ein bisschen auch vielleicht deswegen das Konzept so komisch, darunter zu trainieren, eben weil es da auch bis zu einem gewissen, also noch nicht so lange her auch noch nicht so viel Daten zu gab. Das hat sich ja jetzt auch geändert. Es gibt ja auch Daten zu, dass unter RP5 auch alles sehr effektiv sein kann und so weiter. Aber viele halt immer noch vielleicht so in dem Bereich so denken. Ne? Ab 6 hat das alles so angefangen. Das ist auch meistens so, wie die Trainingspläne dargelegt haben. So eine typische Progression über den Block hinweg startet mit RP6, 7, 8. So, das ist so das Typische, was eigentlich gezeigt wird. Ich glaube, dass das vielleicht auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Genau.
Vielleicht kannst du mich gleich nochmal daran erinnern, Kevin, dass ich da auch gerne was sage. Ich wollte jetzt erstmal noch einmal was dazu sagen, was Paul gerade gesagt hat mit dem Shaco. Also, wie du das jetzt gerade so dargelegt hast, muss ich auch sagen, also ja, dieses Ding von hohen AIAs mache ich gerne so ähnlich wahrscheinlich, aber der Rest, damit würde ich jetzt auch gar nichts anfangen, so richtig. Das Ding ist halt, dass gerade ja auch Top-Sätze auf Instagram gepostet werden. Einfach. Deshalb, dass auch das Gefühl da sein kann, dass alle meine Leute immer mit hohen AIAs trainieren. Aber in den Top-Sätzen gerne und gerade in den ersten Wochen des Blogs in den Top-Sätzen gerne. Aber im Backoff ist das auch eher normal. Also zumindest normal, wenn man das mit Amerika vergleicht, wo jetzt vielleicht man davon weggekommen ist, zu sagen, wie das ITS vielleicht gesagt hat, okay, Training sollte in den meisten Fällen im Bereich API 7 bis 9 stattfinden. Wo ich denke, in Amerika man eher sagen würde, okay, oder die Top-Coaches in Amerika eher sagen würden, Training sollte im Bereich 5 bis 7 API stattfinden. Und da findet eigentlich auch die Arbeit statt bei mir, bei meinen Leuten. Auf der Bank auch vielleicht mal im Bereich, also eher im Bereich 6 bis 8 API. Und im Kreuzheben und gerade im Kreuzheben, aber auch bei der Beuge eher im Bereich 5 bis 7 API. Das ist, und das, 5 bis 7 API, eine 7 API, Leute, das ist nicht so leicht.
Das ist fucking schwer.
Also dafür braucht man sich auch mal wirklich anstrengen.
Ja. Mein Gedanke ist halt, ich glaube, grundsätzlich ist das eine Diskussion, und weil ich glaube, es gibt in Deutschland auch sehr wenige Leute, die tatsächlich sehr gut darin sind, ihre RPEs einzuschätzen. Ich glaube, dass das ein Skill ist, der hier noch nicht so ganz eingezogen ist. Also wir hatten das ja letztes Mal auch so im Kontext vom Thema Hypertrophiearbeit, ne, wenn man jetzt nicht irgendwelche Isolationsübungen oder sowas macht. So eine RPE 10, also ans tatsächliche Muskelversagen zu gehen, gerade bei einer Beuge eine RPE 10 zu machen auf einem Fünfer, das ist schon übel.
Das ist auch anstrengend, bisschen.
Ja.
Also ich glaube, dieser Kontext fehlt halt viel. Also, dass die Leute diese Einschätzung einfach noch nicht so akkurat treffen können, weil es noch nicht so lange existiert. Also, weil das noch nicht so lange gang und gäbe ist auf dem Markt in Deutschland.
Also, da ist auch wichtig zu sehen, ich programme halt die IA mit einem, also wirklich 90% der Fälle gibt es ein Last Cap, heißt, da wird nicht drüber gegangen.
Ah ja, okay.
Ich programme, und deshalb kenne ich die Erfahrung sehr gut, ich programme Accessories eigentlich ab Mitte des Blocks fast immer API 10. Was auch ein Punkt ist, weshalb wir uns eher, oder ich mich gerne im Programming eher da orientiere, was die systemische Erschöpfung durch die Grundübungen angeht, eher niedriger orientiere, um mehr Platz dafür zu haben, dass die Accessories wirklich richtig geballert werden können.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil davon. Und um noch einmal darauf einzugehen, was du jetzt gerade gesagt hast, Kevin, ich glaube, dass ja auch viele solche Studien gemacht werden, wo dann APIs vergleichen wird und das, was rauskommt, zum einen auch Kraft ist, aber da dann auch vielleicht eine Schlussfolgerung bezüglich Hypertrophie missinterpretiert wird von größeren Influencern, wo dann gesagt wird, okay, Training im Bereich oder näher am Muskelversagen hat zu mehr Hypertrophie geführt, ja, guess what?
Wie viel mehr?
Ja, wie viel mehr? Und also klar, nehme ich mit für die Accessories. Aber ich plane nicht die Grundübungen, um Muskeln aufzubauen. Auf gar keinen, niemals plane ich die, oder in den seltensten Fällen, wenn mir ein Simon Suchan ankommt, der einfach so kurze Oberschenkeln hat, dass er Posthyper machen kann und das ist so schön wie eine Hackenschmidt. Dann plane ich auch gerne mal Variationen ein, um weniger Legpress machen zu müssen oder weniger Hackenschmidt machen zu müssen, wo man dann sagen kann, okay, hier werden auch, gute Hypertrophie-Reize gesetzt, aber in den allerseltensten Fällen, und das ist auch ein großes Problem, was ich mit Bulk-Periodisierung in Deutschland habe, in den allerseltensten Fällen plane ich High-Rep-Grundübungen ein, um Hypertrophie zu erreichen. Okay. Das macht für mich keinen Sinn.
Ah, ich bin da ehrlicherweise so ein bisschen zwiegespalten. Also weil ich war auch schon an beiden Enden des Spektrums, so das schwankt irgendwie immer mal so ein bisschen, dann fängt es sich irgendwo in der Mitte, dann ändert es sich vielleicht phasenweise wieder mal. Ich denke, das ist auch grundlegend okay, so dass die Leute mal unterschiedlichen Reizen ausgesetzt werden, um auch ein bisschen zu gucken, was für die funktioniert. Weil auf der einen Seite bin ich auch voll bei dir, dass ich sage, ja, so die Mainlifts sind halt im Training, die sind für einen Kraftstimulus da, dass wir eine neuronale Anpassung kriegen von Woche zu Woche vor allem, dass wir die Bewegungsabläufe schulen, dass die effizient laufen, ne, und dass wir eine möglichst hohe Menge an hochqualitativen Wiederholungen abliefern können im Training. Und bei den ISOs dann halt gib ihm und guck, dass du einen ordentlichen mechanischen Reiz setzen kannst. Auf der anderen Seite, so wenn ich weiß nicht, ob du die vom Table Talk Podcast mit Dave Tate von Elite FTS, der hatte eine Folge mit Mike Teixeira auch, die war ganz gut. Ich bin, so das ist halt das Ding, ich bin kein sonderlich großer Mike Teixeira Fan, da mache ich auch keinen Hehl draus, eher im Gegenteil. Aber den Punkt, den ich bei seiner Argumentation vor allem sehe, ist, dass die Zeit im Training, die verbracht wird, halt dadurch auch deutlich kürzer wird. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will, also sein Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, war so, okay, ich habe jetzt einen Lifter, bei dem will ich zum Beispiel, dass der Trizeps ein bisschen mehr Fleisch drauf bekommt. Dann gehe ich halt her und dann kriegt der von mir statt jetzt einer normalen Bank und dann irgendwie zwei Übungen mit A3 Sätze irgendwas für den Trizeps, lasse ich den halt statt drei Sätze normale Bank, lasse ich den 5 Sätze Close Grip Bank bei einer Rep Range von 8 bis 10 machen, irgendwo da. Und setze womöglich einen effektiv gleichwertigen Reiz. So, das Argument sehe ich. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, okay, aber dann musst du ja bei diesem Mainlift, bei diesem Compound, mehr oder weniger gezwungenermaßen, zumindest für einen Anteil der Sätze, relativ nah ans Muskelversagen. Richtig. Was dann zur Folge hat, dass du B, auch entsprechend viel Ermüdung, vor allem auch in den passiven Strukturen, langfristig aufbauen kannst. Also das ist ein Trade-off zu einem gewissen ja. Rahmen. Ne?
Deshalb denke ich, es macht mehr Sinn für Powerlifting-Training zu sagen, okay, man macht die Comp-Arbeit Comp, weiter weg von Failure und dann schreibt man. Und das ist ja der gute Vorteil auch, den man hat, wenn man wirklich nah oder bis ganz ans Muskelversagen in den Accessories geht. Da muss man natürlich auch eine Übung finden, die das erlaubt, die nicht viel systemische Erschöpfung anhäuft, wo man dann zum Beispiel Sachen wie Cheat Rows oder so. Kein Powerlifter sollte Cheat Rows machen, sorry. oder zumindest ist es deshalb eine weniger bessere Option als tatsächliches Training an Maschinen oder so, wo die Ausführung kontrolliert wird von der Maschine, weil man damit halt nicht so nah ans Muskelversagen gehen kann, ohne diesen Trade-off zu haben, dass man mehr systemische Erschöpfung anschreibt.
Vor allem auch im Zielmuskel, das kommt ja auch noch dazu.
Genau,
ne?
Im Zielmuskel. So, ja, wenn du deine Hüftstreckung trainieren willst, dann mach Cheat Rows, viel Spaß. aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja irgendwie die verschiedenen Muskeln im Rücken trainieren. Und deshalb, oder jetzt aufs Bankdrücken bezogen, oder auf den Trizeps bezogen, wie du das gerade gesagt hast, deshalb mache ich lieber Wettkampfbankdrücken zu weiter weg vom Muskelversagen. Und dann mache ich 2 Sätze statt 2x3 Sätze je Übung Trizeps hinterher, die wirklich ans Muskelversagen gehen, wo ich dann aber auch wirklich kontrollieren muss, dass meine LifterInnen das machen, dass die wirklich ans Muskelversagen gehen. Und das ist etwas, was als Powerlifter oder als PowerlifterIn ohne Bodybuilding Background, das ist was lange gelernt werden muss.
Ja.
Also, dass die Leute sich gerne mal auch irgendwie Hype-Musik auf die Ohren setzen und dann wirklich, okay, der Sticking Point, du hast 2 Sekunden schon im Sticking Point gekämpft, dann gehen da aber trotzdem noch 2, 3 Wiederholungen. Das ist ein Skill, der sehr, sehr lange gelernt werden muss.
Ja.
Aber der das dann auszeichnen kann, der Leute auszeichnen kann, die sowas können, weil die damit dann halt das machen können, was vielleicht besser ist als anders wäre.
Ja.
Und was ich auch dazu sagen wollen würde, ist, gerade bei Bank, eigentlich alle meine LifterInnen kennen und nennen sie schon Hannes Press, Feet Up Close Grip, Tempo Bench Press, schreibe ich sehr gerne rein. Also das ist auch so ein Ding, wenn die Hebel eines Lifters oder einer Lifterin das erlauben, dann dürfen die auch gerne ausgenutzt werden für Hypertrophie. Ja. Aber dafür müssen die Hebelarme halt stimmen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der mit den Ellbogen 20 Zentimeter unter der Bank ist, Beim Kompbankdrücken, den schreibe ich nicht Close Grip Feed Up, Close Grip Feed Up Tempo Bench rein, weil der einfach nicht mehr die Zielmuskulatur damit trifft, so richtig.
Ja, ja.
Dann schreibe ich lieber einen Chest Press rein.
Ja. Ich glaube auch, also so für meine Planung, was das angeht, war so, das ist aktuell und das mag sich auch wieder ändern. Der Takeaway, vor allem der, dass der limitierende Faktor jetzt nicht zwingend die grundlegende Herangehensweise ist, die man hat, sondern am Ende des Tages einfach die Zeit, die Leute fürs Training haben. So, wenn ich jetzt jemanden habe, der gerade, ich habe jetzt einen Athleten, der hat gerade sein zweites Kind bekommen, so der ist froh, wenn er es dreimal die Woche gerade mal so eine Stunde 20 ins Training schafft, dem brauche ich nicht noch irgendwie 3 Isolationsübungen aufzuschreiben. Ja, der kriegt Mainlifts und dann geht er wieder und dann ist der durch. Aber wenn ich jetzt einen Studenten oder eine Studentin habe, die vielleicht 2 Uni-Veranstaltungen in der Woche machen in dem Semester, dann kann ich die halt auch ein bisschen länger im Gym sein lassen. Dann ist das auch okay. Ja. Also ich glaube, vieles so von, ich glaube, von gerade von außen wirkt es vielleicht auch einfach häufig so, als hätten wir, als hätten bestimmte Coaches so ein festgefahrenes Muster, mit dem sie fahren. Aber das ist es ja eben nicht. Ne? Wie du gesagt hast, so dieser Selektionsbias von dem, was dann auch auf Instagram gezeigt wird. Ne? Für jede Story, in der wir als Coaches markiert werden, gibt es 20 andere Leute, die ihr Training machen und teilweise komplett anders trainieren, die aber nichts davon zeigen. Ja, und das ist auch okay so.
Ja.
Ja. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann wird euch die kommende Folge umso mehr gefallen. Der zweite Part mit Hannes kommt in 2 Wochen online. Und da quatschen wir vor allem über die Fähigkeit zu grinden, den Stellenwert von Technik im Coaching bei Hannes, den Individualisierungsprozess und wie immer über viele weitere Themen. Ganz viel Spaß bei der kommenden Folge.